Schweiz ist die größte Massenbewegung vor der Französischen Revolution. Das muss man sich klar machen. Wir haben nie in der Vormoderne sozusagen eine solche Massenbewegung in Europa wie zu diesem Zeitpunkt.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Ein Aufstand des kleinen Mannes, warum der Bauernkrieg vor 500 Jahren heute noch relevant ist. Hallo, ihr hört mit Herz und Haltung den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz mit Input zu Fragen aus Theologie, Glaubensleben, Religion, Gesellschaft oder, wie im heutigen Fall, immer mal wieder auch aus der Geschichte. Vor 500 Jahren rüttelten die Aufstände der Bauern an bestehenden Herrschaftsformen. Nach nicht mal einem Jahr wurden sie weitestgehend niedergeschlagen. Doch haben sich ihre Anliegen trotzdem durchsetzen können? Und wie kam es überhaupt dazu, dass die Bauern für ihre Ideen kollektiv aufgestanden sind? Über all das hat meine Kollegin Annika Schmitz von der Herder-Korrespondenz mit Daniela Blum gesprochen. Daniela Blum ist Professorin für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Universität in Freiburg. Sie berichtet nicht nur von sozialen und politischen Umwälzungen der Jahre 1524 und 25, sondern fragt auch nach der Rolle von Religion und von der Reformation und wirft einen Blick darauf, wofür genau die Bauern sich eigentlich eingesetzt haben. Ja, und dabei stellt sie auch Anliegen fest, die auch heute noch durchaus aktuell sind. Die Bauernkriege vor 500 Jahren und ihre Bedeutung. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Frau Blum, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über ein Thema, was im Moment medial relativ groß aufgebreitet wird, obwohl es 500 Jahre zurückliegt, nämlich die Bauernkriege. Oder den Bauernkrieg. Da fängt schon meine erste Frage bei Ihnen an. Manche sprechen von Bauernkriegen, andere reden von dem einen Krieg. Dann gibt's wieder jemand, der sagt, es waren doch eigentlich Aufstände. Können Sie uns mal einen Überblick geben, was ist damals eigentlich passiert und was hat es mit dieser unterschiedlichen Begrifflichkeit so auf sich?
Historisch ist der Begriff tatsächlich der des Aufruhrs, also die Betroffenen, die Aufständischen, die Bauern und viele andere aus den Dörfern und auch aus kleinen Städten, die sich erhoben haben, sprechen von Aufruhr. Das ist der historische Begriff. Das heißt, für uns heute wäre wahrscheinlich Aufruhr eine gute Übersetzung. Krieg ist ein Begriff, der erst dazukommt, als tatsächlich die Bauernkriege eskalieren. Also Krieg ist ein Begriff des kollektiven Gedächtnisses, der aber viel später dazukommt und der auch nicht das beschreibt, was im Sinn der Bauern lag. Im Sinn der Bauern war kein Krieg. Im Sinn der Bauern war, sich zu erheben, wie viele andere Male vorher auch schon, seit Mitte des 13., 14. Jahrhunderts, sich zu erheben, um für bessere Lebensbedingungen zu kämpfen. Und in dem Sinne ist es ein Aufruhr. Krieg wurde es, als die Herren darauf reagiert haben und die Eskalationsdominanz, das Kriegwerden dieses Aufruhrs lag ganz klar auf der anderen Seite, also auf der Seite der Herren, der Klöster, der Stände, der Fürsten und Adeligen, die auf die Bauernkriege reagiert haben. Und wenn Sie jetzt fragen, was passiert ist?
Genau, das wäre meine nächste Frage.
Genau, das ist eigentlich total interessant, weil alles so schnell geht. Also es beginnt im Sommer 1524, da beginnen erste Aufstände im Breisgau, im Elsass. Der erste sozusagen markante Ort, den das kollektive Gedächtnis ganz wichtig findet, ist der Aufstand von Stühlingen. Der ist dann im Oktober. Das heißt, es geschehen so einzelne Bauernaufstände im heutigen deutschen Südwesten, also Breisgau und Süddeutschland. Und die beginnen größer zu werden. Es ist eigentlich eine Bewegung, die in einer Tradition steht. In diesem Bereich des heutigen deutschen Südwestens gab es auch schon vorher ganz wichtige Bauernaufstände. Und es ist eine politische Forderung, in der es erst einmal darum geht, so etwas wie Leibeigenschaft abzustoßen oder bestimmte Abgaben nicht mehr zu zahlen. Darüber können wir später noch sprechen. Also erstmal eine politische Bewegung, in der es darum geht, für sich selbst, für die Bauern und Bäuerinnen, aber auch für kleine Handwerker in den Dörfern und kleinen Städten bessere Lebensbedingungen zu erkämpfen. Und daraus wird dann über den Winter eine größere Organisation, die beginnen sich zu organisieren, die werden zu größeren Haufen. Die Bewegung schwappt über auf andere Gegenden, erstmal in Richtung Oberschwaben. Und über den Winter haben wir auf einmal 30.000 organisierte Bauern. Und im Frühjahr beginnen dann politische Verhandlungen in Memmingen. Und dann beginnen die Herren mehr und mehr darauf zu reagieren. Daraus erwächst sozusagen eine Eskalation auf beiden Seiten. Die Bewegung greift aus das Neckartal hoch bis nach Thüringen und ins Eichsfeld, auch zum Teil noch nach Sachsen. Und von da aus wird sie dann radikal im Frühsommer von den Herren niedergeschlagen. Und dann ist alles schon wieder erledigt. Also nicht mal ein Jahr, von 1524 im Sommer bis zum Frühsommer 1525. Und die Bauernkriege sind erledigt. In Tirol oder in den Tirolen, das sind ja auch Südtirol, gehört ja dazu, da gibt es noch eine Nachgeschichte, da dauern die Bauernaufstände 1525, 26 noch an. Aber in dem Kerngebiet, über das wir jetzt sprechen wollen, ist das Ganze nicht mal nach einem Jahr schon erledigt.
Also ein kurzer Aufstand, der aber viel mit sich gezogen hat.
Ja, ich meine, es ist die größte Massenbewegung vor der Französischen Revolution. Das muss man sich klar machen. Also wir haben nie in der Vormoderne sozusagen eine solche Massenbewegung in Europa wie zu diesem Zeitpunkt. Und es sind unfassbar viele Menschen gestorben. Wir wissen ihre Zahl nicht, aber wir müssen von einer noch sehr hohen Opferzahl ausgehen. Und was es eben auch noch besonders ist, was, glaube ich, die Bauernkriege auch für viele Menschen heute so interessant macht, ist, dass wir eine Gruppe zu sprechen bekommen, die wir sonst in der Geschichte nicht hören. Also Menschen, die wir jetzt als Bauern bezeichnen, aber wie gesagt, das ist eine breitere soziale Schicht, aber ländliche, agrarische Schichten, Menschen aus einfachen Verhältnissen, bekommen wir ja als Historikerinnen und Historiker ganz selten zu sprechen. Und an dieser Stelle kommen wir tatsächlich mal an die ran.
Sie haben eben das Thema Leibeigenschaft zum Beispiel schon erwähnt. Wie haben sich denn diese Proteste formiert? Und Ich stelle mir das jetzt, ich bin ein Kind des 21. Jahrhunderts, ich kenne die sozialen Medien, habe viele von solchen großen Bewegungen in den sozialen Medien mitbekommen. Me Too, Black Lives Matter, also da ist klar, wie Bewegungen entstehen, wie Menschen sich kollektiv zusammenfinden. Ich stelle mir das im 16. Jahrhundert schwieriger vor. Also wo waren die Auslöser und wie haben Menschen sich dann zusammengefunden, dass sie tatsächlich gegen ein bestimmtes politisches System aufgestanden sind?
Also erst einmal sind wir ja noch in einer oralen, also einer mündlichen Kultur. Wir sind in einer Kultur, in der wir noch überhaupt keine sozialen Medien haben. Und doch sind wir in einer Kultur und einem Übergang zu einem neuen medialen Zeitalter. Und ich glaube, das ist für die Bauernkriege beides total wichtig. Die Bauernkriege funktionieren mündlich. Die Predigt, die Absprache, das gemeinsame Feiern, das Brüderlichsein, all das sind ja Rituale, die aus dem gemeinsamen Anwesensein und der mündlichen Absprache herauskommen. Von daher sind wir in einer mündlichen Kultur und in einer Anwesenheitsgesellschaft. Das muss man sich, glaube ich, für Dörfer schon mal vorstellen. Es sind immer alle da. Und für die Bauernkriege spielt es auch deshalb eine Rolle, weil es natürlich bedeutsam ist, wenn die auf einmal die Männer nicht mehr da sind. Also über den Winter organisieren sich diese Bauern zu Haufen, die plündernd so durch die Gegenden ziehen, dann sind sie aber vor allem nicht mehr in ihrer Scholle. Das heißt, vor Ort müssen wahrscheinlich Frauen, Familien, Gesinde weiter für die Höfe gesorgt haben und müssen dieses Anliegen unterstützt haben, sonst hat es ja gar nicht funktioniert. Aber es ist völlig ungewöhnlich, dass Bauern ihre Höfe verlassen, weil eigentlich sind sie rechtlich durch die Leibeigenschaft, aber auch durch das agrarische Leben überhaupt gebunden an diese Höfe. Und deshalb ist es so ungewöhnlich, dass diese Bewegung so groß wird und sich so organisiert, weil wir erst einmal in einer mündlichen Kultur sind und in einer Kultur, in die Bauern eigentlich anwesend sein müssen in ihren Dörfern. da kommt dann dieses zweite Moment dazu. Wir sind am Beginn des Buchdruckes. Und ein Kollege, Thomas Kaufmann, sagt, die Bauernkriege muss man auch als eine Medienrevolution verstehen, genauso wie die Reformation insgesamt ein Medienereignis war. Wie die sich also organisiert haben und wie sie dann auch ihre Forderungen medial verbreitet haben, geschah durchaus eben auch schon mit den Medien der Flugschrift und des Buchdrucks. Mhm. Beides ist bedeutsam.
Sie haben gerade schon die Reformation und auch die Predigt erwähnt. Ich frage mich so ein bisschen, also wenn ich in einem bestimmten System groß geworden bin, dann kenne ich mich in diesem System aus und je nachdem, wenn ich keine Ansprache von außen habe, fällt es mir vielleicht auch schwer, außerhalb eines solchen Systems zu denken. Also würde ich jetzt für mich, glaube ich, mal in Anspruch nehmen. Wie sind denn so viele Menschen auf die Idee gekommen, dass sich an der vorherrschenden sozialen Ordnung doch auch etwas ändern könnte? Liegt das an der Reformation? Also weil wir befinden uns ja zu Beginn des 16. Jahrhunderts eben auch natürlich im Zeitalter der Reformation.
Ja, also ich glaube, es ist gleichzeitig eine religiös motivierte Bewegung und es ist keine religiöse Bewegung. Beides. Ich beginne mal mit dem zweiten. Es ist erstmal keine religiöse Bewegung, weil die Forderungen, die die Bauern zu Beginn ihrer Aufstände stellen, sind politisch-soziale. Da geht es darum, die Leibeigenschaft abzuschaffen, die ganz viele Auswirkungen für die Bauern hat, zum Beispiel, dass sie eben nicht heiraten dürfen, wen sie wollen, dass Leibeigenschaft sich vererbt, dass sie mit bestimmten Abgaben verbunden ist, zum Beispiel auch der Todesfallabgabe. Das heißt, wenn ein Bauer stirbt, muss man auch noch ein bestes Stück Vieh aus dem Stall herausgeben. Also all solche Abgaben, Groß- und Kleinzinssysteme, all das ist zunächst einmal der Kernpunkt der Forderungen der Bauern. Von daher geht es um bessere Lebensbedingungen für die Bauern. Und wenn wir dann in die 12 Artikel von Memmingen schauen, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen können, dann sind das bessere Lebensbedingungen im Sinne von Abschaffung der Leibeigenschaft, nicht mehr den Kleinzehnt bezahlen, den Großzehnt für Getreide ja, aber nicht mehr den Kleinzehnt. Es sind also Forderungen nach einem angemesseren bäuerlichen Leben. Es ist nicht die Abschaffung von Herrschaft insgesamt. Dann aber wird aus dieser erst einmal politisch-sozialen Bewegung, die Vorläufer ja schon im Spätmittelalter hat, zunehmend auch eine religiös motivierte Bewegung. Und ich glaube eben schon, dass es eine Rolle spielt, dass die Reformation sozusagen in den Jahren davor einmal durchs Land gefegt ist. Wenn wir jetzt gerade mal schauen, wir sind hier am Oberrhein. Der Oberrhein ist das zweite große reformatorische Zentrum neben Wittenberg, das sich sehr früh ausbildet. Und das heißt, hier am Oberrhein sind diese Ideen, die aus der Reformation heraus entstehen, sehr präsent. Und ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass wir hier sozusagen eine räumliche und zeitliche Koinzidenz der Bauernaufstände mit der Reformation haben. Es wird also, wir haben eine politische und soziale Bewegung und die wird zunehmend religiös aufgeladen und die Bauern beginnen auch mit diesen religiösen Ideen, die sie hören, zu argumentieren. Mhm. Insbesondere mit der Idee der Freiheit.
Mhm. Und sind dann, wenn religiöse Motive dazukommen, sind Religionen eigentlich so etwas wie Friedensstifter oder unterfeuern sie Konflikte noch einmal mehr? Das ist ja eine Frage, die man sich angesichts aktueller gesellschaftlicher Umstände durchaus auch stellen kann.
Ja, und ich glaube, Religionen können beides sein. Mhm. Also vielleicht schauen wir dazu nochmal in den Spätmittelalter. Da stellt sich die Frage immer wieder, wie stellt sich eine Religion zum Thema Aufruhr? Weil diese Aufruhrsituationen sind relativ gegenwärtig im Spätmittelalter. Und da sind, wenn wir jetzt auf die theologische Ebene schauen, die Theologen relativ skeptisch, weil die sagen, naja, erstmal gilt vom Neuen Testament her das Friedensgebot. Mhm. Und das wird sehr stark gemacht. Aber es gibt natürlich auch eine pragmatische Haltung zu sagen, gut, der Mensch ist auch von der Bibel her Sünder und die Sündhaftigkeit des Menschen benötigt eine gute Herrschaft. Und diese Herrschaft ist ein Instrument Gottes. Und wenn die nicht mehr gottgemäß ist Oder wenn diese Herrschaft gefährdet ist, dann kann es notwendig sein, Gewalt. Aber Gewalt als letztes Mittel sozusagen zu legitimieren. Insofern ist eigentlich ein ethisches Friedensgebot im religiösen Konstrukt des spätmittelalterlichen Christentums vorhanden, aber ebenso ein pragmatischer Zug zu sagen, wo diese Herrschaft gefährdet ist. Da die gottgewollte gute Herrschaft, da müssen wir zu Gewalt, vielleicht sogar zu Krieg greifen. Und diese Herrschaft ist ja in dieser Zeit, über die wir gerade sprechen, total gefährdet. Ne? Die Türken stehen vor Wien. Eine neue Welt wird entdeckt auf der anderen Seite in Amerika. Und das heißt, wir stehen vor einer komplett neuen Lebenssituation. Und es ist insofern auch gar nicht so verwunderlich, dass auch die alten Herrschaften in Aufruhr geraten innerhalb des Deutschen Reiches.
Und die reagieren jetzt vor allem mit Gewalt.
Genau. Also man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass es zunächst eine verzögerte Reaktion gibt. Also dass sich die Bauern über den Winter vom Herbst 1524 bis zum Frühjahr 1525 organisieren können, liegt tatsächlich daran, dass die Akteure auf der politischen Seite relativ spät reagieren. Also Erzherzog Ferdinand in Wien, die lokalen zersplitterten Herrschaften in Süddeutschland reagieren auch deshalb verspätet, weil sie noch gar keine militärischen Gruppen haben. Die sind noch in Italien gebunden, da läuft ein wichtiger Reichskrieg. Das heißt, es gibt gar keine großen militärischen Ressourcen, um an dieser Stelle schon einzugreifen. Es gibt aber, glaube ich, auch noch nicht die unbedingte Einsicht in die Notwendigkeit, weil die Bauern zunächst ja gar nicht nur gegen die Herren vorgehen, die wir heute vor Augen haben, also den Adel, zum Teil auch die Städte, sondern sie gehen vor allem gegen die Klöster vor.
Und das müssen daran, Sie mir erklären, ja.
Genau. Das liegt daran, dass eben Herren in dem Sinne, wie wir uns das heute vorstellen, nicht nur die Adeligen sind, sondern Herren sind vielfach auch Domkapitel, Stiftskapitel und vor allem Klöster. Und diese Klöster, die über Grundherrschaft verfügen und in deren Besitz sozusagen ganze Dörfer sind, die werden im Laufe des Spätmittelalters immer verhasster. Und genau gegen diese Klöster, die große Grundherrschaften besitzen, gegen die gehen die Bauern vor. Die Lyndall Roper hat in ihrem Buch errechnet, dass 500 bis 600 Klöster im Lauf dieses knappen Jahres von den Bauern angegriffen werden. Die werden natürlich auch deshalb angegriffen, nicht nur, weil es zum großen Teil die Leibherren sind, sondern weil es auch reiche Klöster sind und aus deren Ressourcen und aus deren Kellern ernähren sich auch die Bauernkriege. Ich meine, von irgendwoher muss man ja 30.000 Bauern auch ernähren können. Und das wird gerade im Frühjahr eng. Im Frühjahr traditionell ist die Zeit, in der eine bäuerliche Gesellschaft immer weniger zu essen hat. Und genau da beginnen die Bauern mehr noch als zuvor zu plündern. Einerseits, um sich an diesen Leibherren zu rächen, aber andererseits auch, weil deren Keller natürlich voll sind. Mhm. Und da gibt es dann viele symbolische Aktionen. Also natürlich werden deren Weinkeller leer gesoffen und zu sagen, ihr Herren, die ihr sagt, ihr wollt Christus verkörpern, ihr habt diesen Wein in euren Keller und den saufen wir euch jetzt leer. Also da ist ganz viel symbolische Performance dabei. Aber es ist auch die pure Notwendigkeit, dass sich diese Bewegung von irgendwas ernähren muss.
Es also ist ja irgendwie verständlich, dass so etwas wie Plünderungen dann auch mehrere Schichten letztlich haben. Also die Kritik, aber auch die Versorgung der eigenen Bedürfnisse.
Genau. Und das muss man sich schon vor Augen führen, wie groß der Hass auf das Mönchtum um 1520 war. Das ist, glaube ich, auch etwas, was die Bauernkriege ganz wesentlich befeuert hat. Luther selbst ist in der Sprache der Zeitgenossen ein entlaufener Mönch. Und wir sehen zwischen 1517 und 1524 wirklich eine ganze Lebensform erodieren. Also das Mönchtum als eine ganz massenmäßige, relativ wichtige soziale Form im Spätmittelalter erodiert in dieser Zeit. Mit der Reformation lösen sich ganz viele Klöster selber auf, verlassen Mönche und Nonnen ihre Lebensform. Das heißt, wir sind in einer Zeit, in der das Mönchtum insgesamt total in Frage gestellt wird. Und die Bauern nehmen diesen reformatorischen Impuls durchaus auf, zu sagen, diese Lebensform beutet uns auch noch aus. Insofern ist auch da wieder die Reformation ein Verstärker auf jeden Fall, ein religiöser Verstärker, zu sagen, dass die soziale Lebensform der Bauern, wie sie bisher war, in dieser Form nicht mehr weitergeführt werden sollte. Auf dem Höhepunkt der Bauernkriege heiratet der entlaufene Mönch Martin Luther die entlaufene Nonne Katharina von Bora. Heißt, er wird dafür vielfach kritisiert, aber das heißt, wir sehen, wie diese Lebensform eigentlich erodiert und wie die Bauern daran Anteil nehmen mit ihrem eigenen Handeln.
Und Sie hatten eben schon erwähnt, also innerhalb nicht mal eines Jahres wird das niedergeschlagen. Sie haben aber auch den Gedanken von Freiheit erwähnt, der durch die Reformation kam. Sie haben die Artikel von Memmingen erwähnt. Inwiefern sind denn diese Gedanken, die von den Bauern da vorgetragen wurden, trotzdem, also bleiben die aktuell oder setzen die sich trotzdem durch? Haben die irgendwie die Gesellschaft dennoch verändert? Oder geht man einfach wieder so zurück in die Form, die halt vor den Aufständen war?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also vielleicht zunächst zu diesem Freiheitsforderung nochmal. Ja. Luther hat 1520 eine Schrift geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Mhm. Eine deutsche Schrift, also in der Volkssprache. Und die wird ungeheuer populär. Die beginnt mit zwei Sätzen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und Luther meint Freiheit zunächst im Hinblick auf die Rechtfertigungstheologie. Also Luther meint, Freiheit bedeutet, dass kein Mensch mehr sich sein Heil erwerben oder gar erkaufen muss, sondern der Mensch ist frei davon, weil Christus ihn befreit hat. Das ist Luthers Freiheitsgedanke. Wenn er aber so provokant formuliert, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge, dann muss ihm bewusst gewesen sein, dass er hier auch mit dem Feuer spielt und mit sozialen Kategorien seiner Zeit operiert. Weil ein freier Herr ist eigentlich einer, der sozusagen über Leibeigene verfügt. Mhm. Insofern muss man annehmen, dass er mit dem Feuer gespielt hat und dieses Feuer haben die Bauernkriege auf jeden Fall oder die Bauernaufstände auf jeden Fall aufgenommen. In den Artikeln von Memmingen, die im Frühjahr 1525 entstehen, ist der Freiheitsgedanke total zentral. Und er wird auch interessanterweise so formuliert, und Artikel 3 steht, wir sind frei und wollen frei sein. Dass wir frei seien und wollen frei sein. Das heißt, die Bauern erklären sich für frei und deshalb wollen sie es auch rechtlich sein. Das ist eine total interessante Begründungsstruktur. Wir sind, und ich vermute, dass Sie das hier tatsächlich religiös meinen, wir sind frei, wir sind befreit durch Christus und deshalb können wir es auch in herrschaftlicher Form sein und wollen es auch.
Ah, das heißt also aus der Erkenntnis, ein freier Mensch zu sein, folgert eine soziale und eine politische Ordnung.
Also so lese ich das, also weil es so formuliert ist. Also ich zitiere nochmal aus dem dritten Artikel. Darum findet sich in der Schrift, dass wir frei seien und sein wollen. Also sie finden in der Schrift den Gedanken, dass sie frei sind, freie Menschen. Und daraus, wie sie sagen, folgt für sie eine soziale und rechtliche Wirklichkeit, die sie jetzt implementieren wollen. Und das ist, finde ich, ein total aktueller Gedanke, wenn Sie mich jetzt nach aktuellen Gedanken fragen.
Ja.
Sagen, wir sind frei, erstmal aus uns heraus befreit. Und daraus folgt dann eine Wirklichkeit, die auch rechtliche Konsequenzen hat. Das ist schon interessant. Mhm. Nur einen Einschub würde ich dann doch machen. Das ist alles in der kollektiven Form formuliert. Wir sind frei. Und für die Bauern ist die zentrale Größe, von der sie argumentieren, immer das Kollektiv, die Gemeinde, das Dorf. Es ist nicht der einzelne Mensch. Deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen vorschnell zu sagen, es geht hier um Menschenrechte. Es geht hier um gute Herrschaft für ein Kollektiv. Das hängt auch damit zusammen, dass wir in einer Zeit sind, in der Menschen noch nicht für sich privat denken, sondern wir sind in einer vormodernen Anwesenheitsgesellschaft, in der Menschen immer mit anderen zusammen sind, in Sippen, in Gruppen, in sozialen Schichten unterwegs sind. Insofern denkt hier das Kollektiv für sich und nicht der Einzelne für sich. Und stellt hier Forderungen für eine gute Herrschaft, für eine Kommune, für ein Dorf, für eine kleine Stadt, aber nicht für den Einzelnen.
und vielleicht auch auf diesen Gemeinschaftsgedanken noch einmal anspielend, was würden Sie denn sagen, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wann Menschen anfangen, sich in so einer Gemeinschaft dann auch zu organisieren und für Veränderungen einzutreten? Weil man könnte ja schon fragen, also musste es den Bauern jetzt erstmal richtig schlecht gehen, bis sie was ändern? Oder ist eigentlich der Anstoß immer dann, wenn man Hoffnung hat, dass der eigene Einsatz auch mit einer Veränderung belohnt wird?
Also für die Bauernkriege kann man die Frage ganz gut beantworten. Ja. Weil es auf der ökonomischen Ebene eigentlich keine Notwendigkeit für die Bauernaufstände zu diesem Zeitpunkt gibt. Okay. Also wir können jetzt nicht sagen, zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die Abgabenlast immer noch größer und die Bauern mussten sozusagen zu diesem Zeitpunkt aufstehen. Die Abgabenlast war hoch, war auch deshalb hoch, weil zum Beispiel die Türken vor Wien standen und deshalb die Abgaben insgesamt auch der Klöster und der Herren immer größer war in Richtung des Reiches. Aber sie war jetzt nicht im Vergleich zu den vorherigen Jahrzehnten so exorbitant, dass das unmittelbar der Auslöser war. Wir können also im Sinne einer längeren Strukturanalyse sagen, es gab Abgaben, die drückend waren und die Leibeigenschaft war ein Problem. Die Leibeigenschaft gab es aber zum Beispiel auch nur im deutschen Südwesten, in Thüringen, in der ja die blutigsten Aufstände der Bauernkriege dann 1525 stattgefunden haben, war die Leibeigenschaft schon abgeschafft. Mhm. An der Stelle sehen wir also, Ökonomie alleine und soziale Umstände erklären die Bauernkriege nicht. Mhm. Die sind ein Faktor von vielen anderen, die dazu führen, dass es so etwas wie Bauernkriege geben kann. Aber warum lösen sie sich an dieser Stelle aus? Und da würde ich eben zustimmen, an der Stelle kommt es zum einen zu so etwas wie historischer Kontingenz. Also es gibt erste Aufstände, die beginnen, wie viele andere auch. Die sind offensichtlich insofern erfolgreich, als dass die Bauern sich als wirksam erleben. Und dann kommt relativ schnell eine religiöse Begründungsstruktur dazu, die gerade in der Luft liegt, wir heute als Reformation bezeichnen, die auf jeden Fall einen religiösen Eifer auslöst und eine religiöse Begründungsstruktur, die zu den Forderungen der Bauern sehr gut passt. Und die Bauern aufnehmen, im Sinne zum Beispiel einer Exodus-Erzählung. Also in den 12 Artikeln von Mendungen spielt zum Beispiel die Exodus-Erzählung eine riesengroße Rolle. Das heißt, wir sind in einer Zeit, in der religiöser Eifer, religiöse Begründungsstrukturen und dieser Freiheitsgedanke in der Luft liegt. Und den Bauern offensichtlich Begründungsstrukturen, vielleicht sogar die Utopie einer besseren Welt, mit auf den Weg gibt, ihre alten Forderungen auf neue Weise zu begründen und auf neue Weise durchsetzen zu wollen. Mhm. Insofern, wenn man das als Hoffnungsstruktur bezeichnen möchte oder als Hoffnungsmoment, der da dazukommt, ist der, glaube ich, schon entscheidend.
Ja. Jetzt frage ich mich das vielleicht so zum Abschluss. Sie haben eben gesagt, eine neue Weltordnung steht an. Also vieles von dem, was Sie erzählt haben, natürlich jetzt nicht im Sinne von Leibeigenschaft oder sowas, aber so von dem generellen Gefühl, glaube ich, was in der Luft liegt, erinnert mich ehrlich gesagt an die Zeit, in der wir heute leben. Also unsere Weltordnung steht auch Kopf. Es gelten plötzlich nicht mehr die Regeln, die einmal gegolten haben. Also viele Vergleiche kann man, glaube ich, auch nicht ziehen zu den Bauernkriegen, aber vielleicht so von diesem generellen Gefühl, was in der Luft liegt, dass man sich fragt, wie eigentlich Herrschaftsformen künftig funktionieren sollen, welche Spielregeln funktionieren. Wir haben eine Zunahme an autokratischen Systemen, Sondergleichen auf der ganzen Welt. Würden Sie sagen, kann man hier was aus der Geschichte lernen? Kann man irgendwelche Rückschlüsse aus den Bauernkriegen von vor 500 Jahren ziehen oder verbieten sich solche Fragen eigentlich?
Also ich meine, die Bauernkriege sind ja erstmal gescheitert. Die Bauern sind im Sommer 1525, wenn sie nicht auf dem Schlachtfeld getötet wurden, zurück auf ihre Höfe gezogen und hatten für sich erst einmal nichts erreicht. Mhm. Das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass zumindest in Westdeutschland es lange keine kollektive Erinnerung an die Bauernkriege gegeben hat, weil sie im letzten Jahr ihren Forderungen gescheitert sind. Das war nochmal anders in der DDR. Weil da hat man die Bauernkriege als erste frühbürgerliche Revolution gesehen. Ich glaube aber, dass das zu der Verklärungsgeschichte gehört. Weil ich glaube nicht, dass man hier von Bürgertum sprechen kann. Und ich glaube auch nicht, dass es die erste deutsche Revolution für Freiheit war und die von 1848 dann daran unmittelbar angeschlossen hat. Was ich an den Bauernkriegen aber schon interessant finde, ist, wenn man auf die Forderungen der Bauern selber nochmal schaut. Die fordern ja eigentlich gar nichts total Radikales. Die fordern nicht, dass es keine Herrschaft mehr gibt, dass es keine Regierung mehr braucht, dass es keine Obrigkeit mehr braucht. Die fordern eine gute Regierung, ein Abgabensystem, mit dem sie selbst noch gut leben können. Das heißt, sie wollen den Großzehn für Getreide zahlen und den Kleinzehn eben nicht. Sie wollen selber bestimmen, in welchen sozialen Beziehungen sie leben. Die darf nicht durch Leibeigenschaft determiniert sein. Sie wollen ihren Pfarrer selbst wählen. Das heißt, der ihnen sozusagen ein gutes spirituelles Leben ermöglichen soll. Da wollen sie ein Mitspracherecht haben. Sie wollen aus dem Kelch trinken, weil Christus uns mit seinem Blut freigekauft hat. Deshalb müssen auch wir das Blut Christi trinken können. Das sind alles erstmal keine total radikalen Forderungen, sondern das sind Forderungen danach, in guten Beziehungen leben zu können, die mitbestimmen zu können und vor allem, und das finde ich das Interessanteste an den ganzen Bauernkriegen, alle müssen gut davon leben können. Also dieser Gedanke, dass ein Kollektiv gibt und dass alle gut davon leben können. Da vielleicht noch eine kleine Anekdote, wenn ich darf.
Ja, sicher.
Eine der wesentlichen Forderungen der Bauernkriege bezieht sich auf die sogenannte Allmende. Allmende sind gemeinschaftliche Weidegüter, die es in vielen Dörfern gab. Das heißt Wiesen, auch kleine Wälder oder Heckenflächen, in denen alle ihre Tiere weiden durften. Und die wurden zusammen wie bestimmte gemeinschaftliche Jagd- und Fischrechte zunehmend von den Herren okkupiert. Das heißt, sie standen nicht mehr dem Dorf zur Verfügung, sondern die Herren sind selbst jagen gegangen oder selbst fischen gegangen. Und da sagen die Bauern in ihren Forderungen, wir brauchen die Allmende zurück, damit wir alle zusammen gutes Wasser haben, Fische fischen können, im Wald jagen können, was wir brauchen. Die wollen nicht den Wald leer jagen, sondern die Idee ist, wir holen das raus, was wir zum Leben brauchen. Und selbstverständlich haben wir eine Idee davon, dass wir Holz nur insofern heraus aus dem Wald holen, als dass wir Holz fürs Heizen brauchen und fürs Bauen. Aber wir müssen dann auch neuen Wald aufbauen. Das heißt, es gibt so eine Idee auch von Ressourcen, die übrigens biblisch begründet ist. Gott hat uns eine gute Schöpfung geschenkt, damit wir von ihr leben können. Und diese Ressourcen, von denen müssen alle gut leben können. Und nicht nur ich, sondern alle miteinander gut leben können. Und darauf müssen wir gute Systeme finden. Und das finde ich schon alles hochaktuelle Gedanken. Das war, darauf weist auch Lyndall Roper in ihrem Buch am Ende hin, zu sagen, wie können wir alle gut von den Ressourcen leben, die uns gegeben sind? Nicht nur ich persönlich, sondern wir alle. Und wie können wir in guten Beziehungen miteinander leben? Und wie kann eine Regierung aussehen, die all das sicherstellt?
Das sind eigentlich,
das finde ich ja hochaktuell. Also insofern sind die Bauern in ihren Forderungen überhaupt nicht radikal, sondern total angemessen. Und welche Forderungen die heute für ein gutes Leben stellen, das könnte man sich tatsächlich nochmal anschauen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, auch wenn ich gerne noch länger mit Ihnen sprechen würde. Wir haben übrigens hier in diesem Podcast auch schon mal zum guten Leben gesprochen, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Das verlinke ich dann auch nochmal in den Shownotes unten drunter. Frau Blum, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt und hat mir viel Freude gemacht. Danke sehr.
Danke Ihnen.
Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team im Gespräch mit Daniela Blum. Und Daniela Blums Artikel zum Thema, den findet ihr in der März-Ausgabe der Herder Korrespondenz. Und wie ihr an die rankommt, das lest ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Dort haben wir auch die Bücher angegeben, die im Gespräch erwähnt wurden. Und jetzt bitte her mit eurem Feedback und mit euren Gedanken. Meldet euch gern über die Website der Herder Korrespondenz oder über Instagram oder Facebook. Und bitte empfehlt uns weiter an Menschen, die sich für die Themen interessieren könnten, die wir hier jede Woche für euch aufbereiten. Und gebt uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank für eure Treue und für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Orts und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung.
Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.